Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Herzlich willkommen zum Podcast Wer wir sind. Mein Name ist Sarah Walter und ich bin die Gastgeberin dieses Podcastes. Ich möchte mich auf diesem Wege bedanken, dass du Zuhörerin bist. Die Lebensgeschichten meiner Gäste sollen noch viele andere Menschen erreichen. Und du kannst dabei unterstützen, indem du anderen Menschen von diesem Podcast erzählst, indem du eine Bewertung über Spotify oder Apple iTunes abgibst oder auch Folgen über Social Media teilst. Ich danke dir vielmals für deine Unterstützung und wünsche dir nun viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wir sind. Ich darf heute als meinen Gast die Marlene begrüßen. Marlene, ich freue mich sehr, dass wir das jetzt geschafft haben nach kleinen anfänglichen Herausforderungen. Aber ich finde, damit ist die erste Etappe der Reise geschafft. Uns kann eigentlich nichts mehr passieren. Es kann eigentlich nur noch entspannt werden. Also ich freue mich sehr auf unser Gespräch, dass du da bist. Ja, bin gespannt auf das, was du mir heute so erzählen wirst.
Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, dass ich ja Teil sein darf an deinem Podcast. Und ja, wir haben auf jeden Fall schon ja ein bisschen was zu lachen gehabt und ich bin auf jeden Fall schon mal so ein bisschen warm gesprochen.
Gut, dann würde ich sagen, wagen wir jetzt sofort den Sprung ins kalte Wasser und starten mit der altbekannten, altbewährten ersten Frage. Wer bist du?
Ja, also momentan ja, kann ich sagen, dass ich jemand bin, wo ja, sich gerade etwas ja, neu umorientiert. Also dieses Jahr wird auf jeden Fall anders und ich habe noch gar keinen Plan, so wirklich wie, nachdem ja, die letzten Jahre für mich eigentlich sehr geregelt waren und ja, ich da einen ja, festen Alltag hatte. Ist es ja dieses Jahr anders und ich weiß selber noch nicht so genau, wie das wird und wie ich mich da verändere und mag es aber total gerne, ja, einfach mich weiterzuentwickeln und zu wachsen und Neues auszuprobieren und dazuzulernen und das ist total spannend und ja, deswegen bin ich da auf jeden Fall sehr neugierig und auch mutig, was Neues auszuprobieren.
Was würde die Marlene vor 5 Jahren zu deiner Entscheidung sagen, dass du jetzt das geregelte Leben verlassen hast und dich neu umorientierst, dein Leben dieses Jahr anders wird, aber du überhaupt noch gar keine Ahnung hast, wie?
Ich glaube, es wäre keine Überraschung. obwohl ich natürlich schon so ein bisschen dieses Sicherheitsdenken habe, was man natürlich gesellschaftlich auch immer vorgelebt bekommt. Und das war damals einfach für mich schon schwierig. Da bin ich in eine Selbstständigkeit gestartet. Das war vor 6 Jahren. Und da war das schon so mein erster mutiger Schritt, mich was zu trauen, was vielleicht nicht ganz so dem Standard entspricht und wo ich nicht wusste, wie wird es. Also es war völlig unbekannt, auf was ich mich da einlasse und ob das klappt. Aber mein Bauchgefühl hat gesagt, es klappt. Und deswegen denke ich, dass vor 5 Jahren mein Ich da nicht überrascht gewesen wäre, weil ich auch immer wieder viele neue Ideen habe, die ich gerne umsetzen würde. Auch wenn ich jetzt viele Jahre wirklich diese Fast-Sicherheit hatte von einem geregelten ja, Leben, Arbeitsalltag und so, trotz, ja, dass ich da Selbstverantwortung natürlich hatte. Ja, aber manchmal kommt das Leben auch mit anderen Dingen und dann, ja, ist es einfach gut, wenn man flexibel ist und sich drauf einlassen kann und nicht an altbewährten Dingen festhält und sich festklammert, wo ich gemerkt habe tatsächlich, dass ich das im letzten Jahr sehr gemacht habe, dass ich nicht loslassen wollte und Da habe ich so ein paar Schubser noch vom Leben gebraucht, wo gesagt hat, also wo wirklich so das Schicksal mir gesagt hat, so hey, okay, du hast es immer noch nicht verstanden, dann mache ich noch eine Schippe drauf, damit du dich bewegst dorthin, wo du hin sollst.
Und du hast gerade gesagt, so im letzten Jahr insbesondere hast du an Altbewährtem festgehalten und dir ist es schwer gefallen, loszulassen. Was glaubst du, woran lag das? Und vielleicht kannst du mir auch ein Beispiel nennen von diesen Schubsern, die dir das Leben gegeben hat.
Ja, also ich glaube, Loslassen ist bei mir sowieso ein Thema, was sich so schon durch mein ganzes Leben zieht, dass mir das ja sehr schwer fällt, Dinge loszulassen. Ich bin da auch sehr sensibel und empfindsam dafür, also bin auch hochsensibel. Und da sind die Gefühle ja sehr stark, also die beeinflussen mich da natürlich sehr und es tut mir dann ja natürlich so im Herzen weh, Dinge loslassen zu müssen. Manchmal lassen die Dinge mich los und da kann ich dann nichts dran ändern, außer damit umgehen zu lernen und es anzunehmen und zu akzeptieren. Aber manchmal muss ich selber loslassen und das ist sehr schwer, weil da natürlich ja der Kopf und das Herz ja so unterschiedliche Ansichten davon haben. Und ja, für mich war im letzten Jahr der Verstand, der mir gesagt hat, hey, du musst einen anderen Weg einschlagen. Und mein Bauch und mein Herz, die haben gesagt, nee, ich will nicht loslassen. So, das ist also es ist als Beispiel, ich habe ein großes Büro gehabt in einem wunderschönen Gebäude. Also ich habe mich da mit meinen Mitarbeitern eingerichtet und das war immer mein Traum damals, das zu erreichen, Arbeitsplätze zu schaffen und wirklich meine Firma zu gründen und damit auch wirklich meinen Unterhalt verdienen zu können und ja auch anderen die Gelegenheit zu geben. Und dann war ich da an diesem Punkt und hatte alles erreicht, was ich mir eigentlich gewünscht habe. Und dann ist es aber durch verschiedene Umstände, durch Corona, durch gesundheitliche Schicksalsschläge, durch teilweise vielleicht Entscheidungen, die sich im Nachhinein als doch nicht so gut erwiesen haben oder gab es einfach unterschiedliche Dinge, wo ich immer gemerkt habe, okay, ich muss da von dieser Vorstellung abrücken und muss mich verändern. Und ich wollte aber von dieser Vorstellung nicht abrücken und ich habe daran festgehalten und habe dann immer versucht rauszufinden, weil es heißt ja oft, naja, so Vernunftsentscheidungen sind nicht immer die besten. Und ich habe dann versucht rauszufinden, was ist jetzt Vernunftsentscheidung, was ist Bauchentscheidung, war eigentlich ganz klar, aber irgendwie auch nicht so ganz. Und da hat es einfach in dem Jahr unterschiedliche Dinge gebraucht, die mich irgendwann quasi gezwungen haben sogar. Jetzt muss ich, also jetzt ist wirklich so kurz vor 12 und wenn ich jetzt nicht irgendwie die Reißleine ziehe und wirklich den Schritt in die Veränderung wage, dann, also es geht nicht mehr anders. So. Und ich habe wirklich gewartet, bis es nicht mehr anders ging und dann habe ich mich bewegt, dann habe ich mich verändert, habe die Firma verändert, wir sind komplett zum Beispiel ins Homeoffice gewechselt. Ich habe den Standort aufgegeben und es war für mich wie Liebeskummer. Also das war wirklich, als würde ich eine Beziehung verlieren. Und auch wenn ich wusste, dass es dadurch aber positive Dinge gibt und ich vielleicht Freiheiten dazu gewinne, wusste ich die vom Kopf her, aber ich habe sie nicht fühlen können. Und das ist jetzt gerade ganz aktuell im Dezember, Januar, also zum Jahreswechsel auch passiert und Nachdem ich da so ein bisschen in dem Tal der Trauer war, fühle ich auf einmal, welche Möglichkeiten ich gerade habe und denke so, wow, wie cool ist das denn?
Ja, ja. Du hast gerade davon gesprochen, dass du sehr lange an Dingen festgehalten hast. Woran hast du ganz konkret festgehalten und was hast du vielleicht jetzt auch betrauern müssen?
Ja, das war eben meine Vorstellung, also mein Traum, den ich, wo ich ja auch geschafft habe, den zu realisieren, wo ich super stolz auf mich war, diesen Traum aufzugeben, diese Vorstellung.
Die sich sozusagen nicht bewahrheitet hat? Also, dass der Traum mit der Vorstellung, wie es am Ende war, nicht übereingekommen ist?
Also doch, ich hatte im Prinzip alles, was ich mir gewünscht hatte. Ne? Also als ich mich vor 6 Jahren selbstständig gemacht hatte, wollte ich meine eigenen Werte, die ich privat lebe, in die Arbeit integrieren. Mhm. Und diese Vorstellung habe ich realisiert, also diesen Traum. Mhm. Und da hat eben auch dazugehört, eine bestimmte Anzahl an Mitarbeitern zu haben, eine gewisse Location zu haben. Also ich habe da auch schon ziemlich einen Anspruch an mich selber und auch an andere, muss ich sagen. Ja. Und dann hatte ich das erreicht und durch unterschiedliche Umstände musste ich dann sagen, okay, ich habe es erreicht, aber ich kann es nicht weiter so führen. Also ich kann den Traum nicht aufrechterhalten.
Ja, ja. Also ich merke gerade, wie mich das auch ganz bewegt, wenn man das dann aufgeben muss und wahrscheinlich auch so ein Stück weit zurücklassen muss, dass es wahrscheinlich sehr, sehr schwer ist, ne? Wie du auch schon gesagt hast, du hast lange daran festgehalten, aber jetzt ist es dieses Bild für mich total schlüssig, warum, wieso, weshalb du daran auch so festgehalten hast. Und trotzdem hast du gerade davon gesprochen, jetzt siehst du auf einmal ganz viele Möglichkeiten und denkst so, wow, was hat sich jetzt verändert von diesem Trauerprozess? Ich muss meinen Traum irgendwie zurücklassen. Ich habe den erreicht, aber jetzt muss ich ihn gehen oder ziehen lassen hin zu, da sind neue Möglichkeiten.
Ich glaube, dass das wirklich ein Prozess war, der ging über ein paar Wochen. Also während des Auszugs und dann Schlüsselübergabe und das war einfach sehr emotional, diesen Prozess durchmachen zu müssen. Also ich habe auch, ich bin zum Beispiel so ein bisschen, also ich liebe Möbel und Pflanzen und ich dachte natürlich, okay, wohin mit den ganzen Sachen, ne? Also im Homeoffice steht ja auch schon alles voll, also was mache ich mit den ganzen Sachen? Ja. Und dann habe ich relativ viel verkauft oder verschenkt und jedes Mal, wenn dann jemand kam, was abgeholt hat, ne, dann hat das echt so im Herzen wehgetan. Mhm. Und es war jedes Mal so ein kleiner, qualvoller Abschied.
Ja,
voll. Also das war schon hart. Und ich glaube, ich musste da wirklich durch, dass ich diese Trauer habe und dass ich das auslebe und nicht verdränge.
Ja.
Weil in der Vergangenheit habe ich schon gemerkt, wenn da ein Trauerprozess ist, egal wie, ob man jemanden, eine Person oder jemand Geliebtes verloren hat oder sich zum Beispiel halt von Träumen verabschiedet oder so oder von Sicherheiten. Bei mir war das tatsächlich mal so, dass ich mir nicht erlaubt habe zu trauern oder auch mein Umfeld so ein bisschen gesagt hat, hopp, komm, es geht weiter und also musst halt weitermachen.
Ja.
Da hatte ich nicht mir die Zeit genommen zu trauern und die Gefühle so ein bisschen unterdrückt und merke, dass das bis heute eigentlich so noch in mir nicht verarbeitet wurde. Und deswegen habe ich mich da auch geübt, zu akzeptieren, wenn diese starken Gefühle da sind, dass ich sie auch zulasse, dass ich aber versuche trotzdem ja für mich so auch, also mir hat die Vorstellung total gut geholfen, zu sagen, wie wäre das, wenn es meine beste Freundin wäre und mich selber so zu behandeln, wie ich meine beste Freundin behandeln würde, wenn sie in der Situation ist. Und diese Vorstellung rufe ich immer wieder hervor, weil ich dann damit viel besser umgehen kann und dann auch gar nicht so streng zu mir bin, sondern auch zu mir selber liebevoller bin und mir dann Gutes tue, ne? Und mir das erlaube, dass diese Gefühle jetzt halt da sind, aber trotzdem versuche natürlich, ja, den Kopf nicht komplett in den Sand zu stecken, ne? Und da bin ich jetzt einfach halt durch diesen Trauerprozess durch und ich habe mir da jetzt auch die Zeit genommen und erlaubt, habe mir da auch 2 Wochen jetzt Urlaub genommen, weil zwischen den Jahren sowieso die meisten Urlaub haben und ja, habe dann auch einfach eine Woche lang gar nichts gemacht. Also ich habe dann wirklich die Kartons und alles stehen lassen und natürlich dachte ich, oh Gott, ich muss eigentlich, es gibt so viel zu tun und ich habe so viele To-Do-Listen, aber ich konnte nicht mehr so. Und dann habe ich gesagt, okay, also mein Körper, der streikt gerade und dann schlafe ich jetzt halt viel, weil mein Körper sagt, ey, ich bin die ganze Zeit müde und erschöpft und ich lege mich hin und guck halt vielleicht irgendwie eine Serie und mal ein bisschen zur Ablenkung, um auf andere Gedanken zu kommen.
Ja.
Und nach dieser einen Woche, wo ich wirklich so gefühlt gar nichts gemacht habe, da bin ich dann wieder wie so auferstanden und habe gedacht so, hey, cool, guck mal, es ist jetzt irgendwie, niemand wartet jetzt drauf, dass ich ins Büro komme. Also niemand erwartet es jetzt von mir. Und wenn ich will, dann kann ich irgendwo anders hinfahren und von dort arbeiten und es stört auch niemanden.
Yeah.
Und am Anfang war halt immer dieses Verantwortungsgefühl, was ich hatte meinen Mitarbeitern gegenüber und dass natürlich die Miete bezahlt wird und dass es ja sich lohnen muss, dann halt auch dort zu sein. Und wenn ich jetzt irgendwie im Homeoffice bleibe oder ich pendel zum Beispiel auch viel, ich hatte immer den Druck, wieder zurückzukommen zu der Base sozusagen. Und jetzt merke ich, da ist niemand, der von mir erwartet, dass ich dort im Büro sitze. Und es ist egal, ob ich bei mir zu Hause sitze oder bei einer Freundin oder bei meiner Familie oder bei meinem Freund. Es ist völlig egal. So, ich kann von überall arbeiten.
Das klingt nach einer unglaublichen Freiheit, die du auf einmal hast. Ist das so?
Ja, also das Gefühl ist auf jeden Fall da. Es ist auch interessant, weil ich hatte immer wieder die Sehnsucht nach Freiheit in den letzten Jahren. Und ich habe mir auch vor ein paar Jahren einen ausgebauten Van gekauft, weil das für mich so ein Sinnbild der Freiheit auch war. Und habe immer gesagt, ja, mein Wunsch wäre eigentlich, ja, von unterwegs irgendwie durch die Welt zu fahren und von unterwegs arbeiten zu können. Und ja, habe mich da immer in diese Vorstellung geflüchtet, die ich nie realisieren konnte, weil ich halt auch Mitarbeiter hatte und gesagt habe, naja, ich kann ja nicht durch die Weltgeschichte reisen und die Mitarbeiter, die müssen halt da im Büro sitzen. Deswegen habe ich mir das auch nicht erlaubt zu machen. Und jetzt wird diese Vorstellung ja mehr zur Realität, wobei ich auch festgestellt habe, dass der Wunsch nach Freiheit vielleicht jetzt schon gedeckt ist.
Vielleicht kannst du mir mal so ein bisschen beschreiben, was Freiheit für dich bedeutet.
Ja, für mich persönlich bedeutet es tatsächlich, keinen Druck von außen zu haben.
Ist das möglich, immer, also diesen Druck nicht zu empfinden? Weil wenn ich so an mich denke, habe ich so das Gefühl, dieser Druck ist ja sehr oft da, wenn man mal so sieht, was für verschiedene Rollen man einnimmt, und immer wieder werden so Erwartungen an einen gesetzt oder bestimmte Bilder werden auf einen projiziert, und man versucht natürlich sich irgendwie, so merke ich das, ich versuche mich davon irgendwie zu lösen. Gleichzeitig merke ich natürlich auch, dass das mir immer wieder begegnet und ich mich nicht lösen kann. Wie ist es bei dir mit diesem Druck und sich von außen davon oder sich davon lösen zu wollen?
Ja, also ich denke mal, ich bin jemand, der sich selber auch viel Druck macht. Und das ist ja sowas, wo ich ja auch viel reflektiere, ne? Was kommt jetzt eigentlich von außen und was kommt von mir selber?
Ja.
Und ich merke aber, dass genau so diese Erwartungshaltungen oft auch Druck auf mich ausüben.
Ja.
Ebenso wie ich jetzt gerade als Beispiel hatte, ne, dass wenn man da ein Büro hat mit Mitarbeitern, dass ich da natürlich diesen Druck habe, auch vor Ort zu sein und da natürlich präsent zu sein. Ja, aber auch gesellschaftlicher Druck, ne, dass man so der Norm entspricht und ja, einfach die Freiheit zu haben, da auch ein bisschen auszubrechen und was anderes zu machen, wo vielleicht dann andere sagen, hey, das funktioniert niemals oder ja, das macht man doch nicht. Und ja, da trotzdem, ja, da gehört natürlich ein Mut dazu und zu sich selber auch zu stehen und auch irgendwo für sich selber Grenzen zu ziehen. Wie lässt man sich beeinflussen, ne? Und was lässt man an sich ran? Ja, und ich musste aber sehr lernen, Grenzen zu setzen, was mir früher sehr schwer gefallen ist. Also ich war auch so ein Ja-Sager tatsächlich.
Warum musstest du das lernen, Grenzen zu setzen? Wo war der Punkt erreicht, dass du gesagt hast, okay, jetzt ist es unvermeidlich, jetzt muss ich Grenzen setzen?
Ja, es war auf jeden Fall, dass mein Körper gestreikt hat. Also mein Körper hat immer mehr gesagt, irgendwas stimmt nicht, und hat sich durch verschiedenste Symptome gemeldet. Und ja, ich habe das immer so wegignoriert. Also ich habe ja vorher, wo ich auch angestellt war, war ich sehr, dass ich sehr gefallen wollte. Also ich habe wirklich immer alles gegeben und mir sehr viel Mühe gegeben und habe immer so, ja, mein Bestes eigentlich so abverlangt. Und weiß aber heute, dass ich im Prinzip wirklich immer gefallen wollte und immer gesehen werden wollte. Also ich habe wirklich viel gegeben, um dann natürlich auch entsprechend Feedback oder ja Anerkennung oder Lob zu bekommen. Und dann irgendwann habe ich halt ja festgestellt, okay, für wen mache ich das eigentlich so? Also wenn ich jetzt weg bin, also wer bedankt sich hinterher, dass ich mich irgendwie so kaputt gerackert habe und alles gegeben habe und mich selbst dabei teilweise vergessen habe, ne, oder über Grenzen hinausgegangen bin. Und damals hat eigentlich da schon ja mein Körper angefangen mit dauerhaften Kopfschmerzen, die nicht weggegangen sind, oder Schmerzen in den Beinen. Also da kamen unterschiedlichste Sachen dazu. Und dann habe ich mich da ja auf den Weg begeben, wo ich gemerkt habe und auch von außen so ein bisschen das Feedback bekommen habe, ja, manchmal muss man halt im Leben was verändern, ne, damit das besser wird oder ja, dass vielleicht dann auch die Symptome, die man hat, verschwinden. Ne? Wenn man ansonsten jetzt beim Arzt abgecheckt ist und man findet nichts, dann heißt es natürlich auch oft, das ist psychosomatisch und man soll an sich arbeiten. Und da bin ich wirklich dann in diesen Prozess gegangen, was kann ich verändern? Also, ne, also ist die Beziehung, die ich führe, mit meinem Partner noch das Richtige? Ja. Erfüllt mich das? Möchte ich das noch? Möchte ich was anderes? Ja. Wie ist mein Arbeitsleben? Wie sind meine Hobbys, mein Freundeskreis? Also alles Mögliche fängt man dann an zu hinterfragen, ja, und auszuleuchten. Und dann habe ich eben auch versucht, da vieles zu verändern und habe eigentlich mein komplettes Leben umgekrempelt, also wirklich alles umgekrempelt und so einen kompletten Neustart angefangen und natürlich mit der Hoffnung, so, dann geht es mir auch besser gesundheitlich. War aber nicht so.
Okay, ich konnte es mir fast denken. Ich würde gerne noch auf den Punkt eingehen, den du auch selber gerade gesagt hast. Also du hast gesagt, wie lässt man sich beeinflussen, wann ist es Zeit im Leben auch was zu verändern? Und du hast gerade gesagt, ich habe angefangen, mich zu hinterfragen. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das ist manchmal gar nicht so schön, was man für Antworten bekommt, wenn man sich hinterfragt oder es wird unbequem oder es wird schmerzhaft. Und also da gehen ja viele verschiedene Gefühle mit einher. Welche Antworten hast du bekommen, die vielleicht unbequem waren?
Also ich weiß, dass es echt ein langer, also tatsächlich so 2-3 Jahre bei mir gedauert hat, wo ich mir auch Hilfe geholt habe. Und es war schmerzhaft, weil ich hatte mich in meinem ganzen Leben noch nie so richtig mit mir selber eigentlich beschäftigt. Also ich habe da gemerkt, ich war viel im Außen unterwegs. Und wer bin ich eigentlich? Ne, deswegen ist so deine Eingangsfrage auch immer gar nicht so einfach zu beantworten, weil ja, wer bin ich und wer bin ich ohne Einfluss von anderen oder, ne, also das war echt schmerzhaft, weil ich da ja wirklich tief in mich reinschauen musste. Und ich hatte Gott sei Dank eine ganz tolle Frau an meiner Seite, die mich da unterstützt hat und die auch so richtig unangenehme Fragen gestellt hat. Oder also das war auch eigentlich ganz witzig, weil die macht halt Coaching. Und bei dem ersten Termin war das so, wo ich dachte, boah, also die ist mir so ein bisschen zu direkt. Ne? Also ich bin so, ich bin so vom Typ her eher so nicht, also schon sehr ehrlich, aber
vorsichtig?
Ja, sehr gefühlvoll und vorsichtig und erstmal so antasten. Und sie hat dann manchmal echt so mit dem Hammer so irgendwie so voll reingehauen. Und dann dachte ich, boah, so, ich komme mit der, glaube ich, nicht klar. Und ich habe mich aber drauf eingelassen, weil sie eine ganz andere Denkweise hat. Also so eine ganz andere Art und Weise vom Denken hat.
Ja.
Und das hat mir aber total gut getan, weil sie hat manchmal Dinge gesagt, wo ich dachte, wow, was fällt der ein, mir sowas an den Kopf zu werfen? Ja. Und hinterher habe ich dann festgestellt, boah, stimmt eigentlich, was sie gesagt hat. Und so teilweise an Verhaltensweisen, an Mustern, die ich habe und diese Muster, die, ne, also wenn ich auf Situationen reagiere ich immer in gewissen Mustern. Ja. Und sie hat mir da halt wirklich die Augen geöffnet. Und das war unangenehm. Und es war teilweise dann in einer Situation, wo ich dann festgestellt habe, ah, okay, das ist jetzt eine Situation, wo ich wieder voll in mein Muster fallen würde und der Person vielleicht genau die Antwort geben würde, die die ich einfach in so Situationen immer gebe.
Ja.
Und da wusste ich dann, okay, mir ist aufgefallen, ich bin in so einer Situation, das ist schon mal so der erste Schritt.
Absolut.
Und dann diesen Schritt zu wagen, zu sagen, okay, jetzt sage ich nicht das, was ich eigentlich immer sagen würde, oder ich mache jetzt nicht das, was ich immer machen würde, sondern ich mache jetzt was anderes.
Mhm.
Und das war, ich weiß noch ganz genau, beim allerersten Mal, da habe ich ganz kurz so in mir drin so auf Pause gedrückt und habe so richtig die Luft angehalten und dachte, okay, ich traue mich jetzt und ich mache es anders als sonst. Ich sage jetzt was anderes. Und dann habe ich das wirklich gemacht.
Mhm.
Und hatte aber so richtig so schon Angst, so, okay, was kommt jetzt von der anderen Person zurück?
Ja.
Und die andere Person war aber auch total überrascht, weil die kannte mich natürlich gut und wusste eigentlich, was ich halt, wie ich reagiere. Mhm. Und war dann selber total überrascht, dass ich mal was ganz, ganz anders reagiert habe. Mhm. Und dann standen wir irgendwie so beide da und dachten, also dann war so auf einmal die Luft raus, so, dann war der Konflikt, der da eventuell entstanden wäre, der ist einfach, hat sich in Luft aufgelöst. Und das war so ein krasses Erlebnis.
Voll schöne Erfahrung.
Ich dachte, wow, also ja, es funktioniert. Man kann seine Muster auflösen und man kann wirklich bewusst anders auch ja, reagieren. Und dann sind Situationen auch anders. Also ich war... Ja. Also es macht auch total Spaß, sich selber kennenzulernen, und es hört ja auch nie auf.
Ja.
Also.
Ja. Ich würde gerne dabei bleiben und erstmal noch wissen wollen, wie war das natürlich für dein Umfeld, für die Menschen um dich herum, dass du dich verändert hast? Also es wird ja auch oft davon gesprochen, wenn Menschen in so Veränderungsprozesse gehen, dann gibt es auch so Risiken und Nebenwirkungen. Was würdest du sagen, war in deinem Veränderungsprozess so ein Risiko, eine Nebenwirkung?
Risiko nicht unbedingt.
Mhm.
Was ich aber gemerkt habe, es gibt Schwierigkeiten. Und zwar in festen Strukturen ist es sehr schwer, anders gesehen zu werden. Also wenn man jetzt zum Beispiel in der Familie ist. Also ich habe zwei ältere Brüder und ich war halt immer die kleine, nervige Schwester.
Mhm.
Und ich habe mich verändert, aber gemerkt, wenn ich dann in der Familiensituation bin,
mhm,
dass teilweise gar nicht der Raum da war, mich neu zu sehen oder neu kennenzulernen, weil ich eben halt schon, also weil ich halt einfach diese Rolle in der Familie eingenommen habe als die kleine nervige Schwester,
mhm,
oder die jüngste Tochter.
Mhm.
Und das habe ich gemerkt. Also ich habe gemerkt, ich verändere mich, aber ich kann teilweise bei Leuten, die ich vielleicht noch nicht ganz so lange kenne oder die ich neu kennenlerne, da kann ich dann so sein, wie ich jetzt bin.
Ja. Yeah.
Aber bei Familienmitgliedern bin ich in dieser Rolle so fest. Und werd auch gar nicht, also das ist so eine Schwierigkeit, die ich erlebt habe, dass einfach, ja, da meine Familie eben über all die Jahre einfach ein Bild von mir hat, was sie nicht mehr ändern.
Mhm. Ja. Ich finde das total spannend, dass, weil ich mich auch so gefragt habe bei den ganzen Veränderungen, die du durchlebt hast, was ist geblieben? Und gleichzeitig habe ich gedacht, man hat einiges selber in der Hand, aber wie andere Menschen einen sehen und einen erleben oder in welchen Rollen man feststeckt ja auch manchmal, das habe ich nicht in der Hand. Also ich habe nicht in der Hand, wie Menschen letzten Endes meine Veränderung begleiten oder die überhaupt wahrnehmen. Was glaubst du, inwiefern hat deine Familie deine Veränderung wahrgenommen oder inwiefern ist sie für sie spürbar geworden?
Ich würde sagen, dass da gar nicht so viel, so viel stattgefunden hat, dass sie das gesehen haben.
Ach, krass.
Ja, also es ist so, dass meine Mutter so diejenige ist, die da, glaube ich, auch durch ihre Hochsensibilität mehr mitbekommt, weil ich mich ihr gegenüber auch mehr öffnen kann. Mhm. Also da hat sich auch eben das Verhältnis Mutter-Tochter auch verändert und verändern können. Mhm. Und da sind auch so Gespräche wirklich möglich gewesen, wirklich ja tiefe Gespräche zu führen über ja die eigenen Gefühle. Mhm. Und ja, also die Person, die muss eben auch offen dafür sein. Mhm. Und mein Vater, der ist, also der liebt mich, ich weiß das, aber der ist so in seinen Mustern gefangen, dass er da, glaube ich, gar nicht so offen sein kann, um ja da tiefer reingehen zu können in diese Thematik. Und natürlich ist da für mich das Bedürfnis gewesen, was, denke ich, jeder hat, gesehen zu werden. Ne? Also ich wünsche mir natürlich, dass jemand mich sieht, wie ich bin. Also das ist ein schon sehr großes Bedürfnis, was ich habe. Und wenn man dann feststellt, derjenige sieht gar nicht richtig hin, also kann vielleicht gar nicht richtig hinsehen, dann muss man versuchen, sich zu, also ja, damit umzugehen. Ne? Wie gehe ich damit um? Und manchmal entfernt man sich dann von den Personen, wenn man merkt, es tut einem nicht gut. Ja. Dass sich dann zum Beispiel auch im Freundeskreis ja einfach Freundschaften dann auflösen. Mhm. Oder man halt auch in der Familie sagt, hey, okay, also ich kann da jetzt nichts dran ändern. Mhm. Aber dann akzeptiere ich es, dass es halt so ist. Ne? Mhm. Und da muss man aber dann auch erst, also musste ich auch erst mal hin, zu verstehen, okay, mit den Themen, was weiß ich zum Beispiel, wenn ich, ja, wenn ich traurig bin, wenn ich wirklich irgendwie weine und Trost brauche, dann habe ich gelernt, ich kann zu der und der Person gehen und bekomme da Trost und das, was ich benötige in der Situation. Wenn ich aber zu einer anderen Person gehe, die kann damit nicht umgehen und die kann mir, auch wenn ich mir das noch so sehr wünsche, von dieser Person zu bekommen, kann die mir das nicht geben. Und teilweise ging es mir danach dann noch schlechter. Und da musste ich auch erst so draufstoßen, ganz oft. Also ganz oft bin ich zu einer Person gegangen und habe da irgendwie mir was gewünscht, was ich nicht bekommen konnte. Und das hat jedes Mal total wehgetan. Und ja, da wurde ich dann mal von außen drauf aufmerksam gemacht. So, hey Marlene, wie oft willst du denn noch da hingehen und dir dann gerade noch mal eine Schippe auf den Kopf abholen, wenn es dir eh nicht gut geht, dann lass es doch und geh zu jemand anderem. Mhm. Und dann dachte ich, okay, krass, warum konnte ich, warum, ne, ich war da halt auch so in diesem Muster drin, unbedingt zu wollen, ich bekomme, bitte Person, gib mir das, was ich in der Situation brauche. Ja. Und jetzt, ne, und dann wusste ich einfach so, okay, ich kann in einer anderen Situation, wenn irgendwas anderes ist, wenn ich irgendwie Hilfe brauche bei, was weiß ich, technischen Sachen oder irgendwie sowas, dann ist die Person voll da. Dann kann ich da hingehen und die hilft auch gerne und so. Aber wenn ich traurig bin, dann muss ich nicht mehr dorthin gehen. Dann gehe ich zu jemand anderem.
Und das, was du ja beschreibst, ich finde, da ist ja auch wieder, das hattest du auch vorhin gesagt, ganz am Anfang hast du gesagt, so dieses Thema Loslassen zieht sich durch dein Leben. Und ich finde, das ist ja auch was, was man dann betrauert und was ein Trauerprozess nach sich zieht, wenn man versteht, ah, ich habe vielleicht eine große Sehnsucht, eine Zuneigung von einer bestimmten Person zu bekommen, aber ich bekomme sie nicht. Und das ist ja sehr, sehr schmerzhaft, das loszulassen und zu verstehen, die Person nicht. Also deswegen verstehe ich das total, da immer und immer wieder dran zu bleiben. Und irgendwie hat das ja auch manchmal, finde ich, was ganz, ich finde jetzt nicht das richtige Wort, aber man bleibt halt dran an der Person und an diesem Gefühl und an diesem Wunsch und der Sehnsucht und eben das nicht aufzugeben. Weil natürlich gibt man ja dann auch einen Teil von sich damit ja auch auf, so in dieser Beziehung zu der anderen Person.
Ja, aber für mich, also ich konnte da dann so ein bisschen friedlicher werden und vielleicht, ja, also auch einfühlsamer der Person gegenüber, weil ich verstanden habe, sie kann nicht. Mhm. Ne? Und hat da halt auch eine andere Sprache, Zuneigung zu zeigen. Mhm. Ne? Also ja, da einfach auch eine andere Liebessprache und kann das geben, also kann halt nur das geben, was der Person auch möglich ist. Mhm. Und es ist aber gut für mich, dass ich das endlich verstanden habe, dass ich einfach weiß, hey, okay, es ist so. Und dadurch bin ich auch ruhiger und habe eben nicht mehr diese Erwartung an die Person und konfrontiere die Person dann auch nicht, weil die fühlt sich natürlich auch nicht super damit, ne? Wenn das dann irgendwie immer eskaliert oder das ist ja das, was ich auch gesagt hatte. Also ich war wirklich einer achtjährigen Beziehung, wo ich mich getrennt habe, war ich das allererste Mal wirklich auf eigenen Beinen. Also ich hatte nie alleine gewohnt und saß dann alleine in einer Wohnung, das erste Mal Verantwortung für mich so und für alles um mich rum. Mhm. Ich war da erstmal total überfordert und mit der ganzen Veränderung und mit dem, ich muss mich aushalten. Also ich bin jetzt nur für mich da. Ich musste mich mit mir auseinandersetzen. Und ich glaube, wäre ich direkt in eine neue Beziehung gerutscht, hätte ich diesen Prozess des Kennenlernens von mir selber und mich mit mir selber auseinandersetzen, hätte ich wahrscheinlich nie gemacht. Also ich hatte da wirklich so 3 Jahre, wo ich da intensiv mit mir eigentlich so eine neue Liebe und Freundschaft geschlossen habe. Und ja, auch wirklich gelernt habe, mich selbst zu lieben und anzunehmen, wie ich bin. Mhm. Weil oft dachte ich halt, dass ich nicht richtig bin, so wie ich bin, oder dass mit mir irgendwas nicht stimmt und dass ich mich irgendwie verändern muss. Oder ja, also ich hatte einfach oft das Gefühl, ich bin nicht richtig so, wie ich bin. Und mir hat dann aber auch total geholfen, dann auch irgendwann zu begreifen, dass ich halt hochsensibel bin. Also ich habe mir damals dann so zufällig so ein Buch geholt und dachte, ach, ich guck mal rein und unterstreiche mal die Sachen, die vielleicht auf mich zutreffen. Und als ich dann irgendwie seitenweise jeden Satz unterstrichen habe, habe ich dann festgestellt, okay, ich glaube, ich muss nicht mehr unterstreichen, sondern ich glaube, ich habe da so eine Antwort, warum ich immer das Gefühl hatte, anders zu sein. Und es hat mich so beruhigt und ich habe dann verstanden, dass ich Dinge anders fühle als vielleicht eine andere Person. Und auch das zu verstehen, hat bei mir auch wirklich gedauert. Und das war so ein Aha-Moment auch, dass ich halt nicht erwarten kann, dass mein Gegenüber genauso fühlt und denkt wie ich. Natürlich nicht, ne? Aber
ja. Also, das ist so beschrieben und da ging mir gerade so auf, ich muss mich nicht für andere verändern, sondern ich muss die Beziehung zu mir verändern. So diese Annahme, ich nehme mich an, wie ich bin, denn mit mir ist nichts falsch, sondern ich fühle vielleicht anders, ich nehme Dinge anders wahr, aber das heißt nicht, dass mit mir etwas nicht richtig ist oder dass mit mir etwas falsch ist. So?
Ja, schon so. Also es ist schon bei mir auch ein großer Teil, das hatte ich vorhin mal so am Rande erwähnt, dass ich halt viele Schmerzen auch hatte, wo nicht wirklich rausgefunden wurde, was die Ursache ist. Und mittlerweile, also ich habe 8 Jahre tatsächlich, circa 8 Jahre bin ich von einem Arzt zum nächsten gelaufen. Wahnsinn. Und habe einfach nach der Ursache meiner Schmerzen gesucht. Mhm. Und habe da viele Rückschläge auch verkraften müssen in Kommunikation mit Menschen, mit Bekannten, aber auch mit Ärzten, die einem einfach nicht glauben wollen, dass man Schmerzen hat und dass man sich das eben nicht einbildet. Also das war auch, das hat natürlich noch mehr unterstützt, dass ich dachte, okay, irgendwie stimmt was mit mir nicht, ich mache irgendwas falsch, es liegt an mir, dass ich irgendwie so Schmerzen habe, weil man findet ja keine Ursache. Also ich habe total an mir selber gezweifelt und ich dachte irgendwann, ich kann sogar meinem Bauchgefühl nicht mehr trauen. Also wem kann ich dann trauen, wenn ich nicht mal meinem Bauchgefühl trauen kann? Ja. Das war sehr hart und ging über viele, viele Jahre, wo ich wirklich irgendwann dachte, ich kann nicht mehr. Ich habe keine Kraft, keine Energie mehr. Ja. Ich weiß nicht, wie lange ich weitermachen kann. So, ne? Und dass mir einfach niemand glaubt. Also
krass.
Für mich sehr schockierend gewesen, dann teilweise auch gesagt zu bekommen, Sie sind doch jung und Sie sehen doch gut aus, haben Sie doch einfach Spaß in Ihrem Leben und machen Sie irgendwas. Oh Gott. Aber wo ich dann gesagt habe, aber es ist halt so, ich kann ja nicht mal mehr meine Wohnung selber instand halten, weil ich einfach, wenn ich einen Raum gesaugt habe, so erschöpft bin, dass ich mich hinlegen muss und Schmerzen habe. Und ich bin auf jeden Fall überzeugt davon, dass ich durch die Schmerzen und durch meine chronische Erkrankung die Person bin, die ich jetzt bin. Und dass ich mich eben dadurch auch so intensiv mit mir beschäftigt habe und hinschauen musste jedes Mal, okay, wie weit kann ich gehen? Wo ist meine Grenze? Was tut mir gut? Was tut mir nicht gut? Wer tut mir gut? Wer tut mir nicht gut?
Ja.
Und da einen Weg finden musste und mich da schon einschränken musste, was meine Hobbys angeht, die ich nicht mehr so ausüben kann, wie ich das früher konnte. Also es ist ja nicht nur, dass man dann sich bei der Arbeit irgendwie anpassen, verändern muss, sondern es ist auch die Freizeit. Und ist man auf den Geburtstag eingeladen, war das dann für mich, dass ich dann halt schauen musste, okay, am nächsten Tag darf ich dann keinen Termin haben, weil mich einfach dieser Geburtstag, wo ich hingehe oder was auch immer, mich so anstrengt. Ich habe da dann natürlich Spaß dabei und es tut mir total gut. Aber ich weiß, am nächsten Tag bin ich platt und dann kann ich mich nicht dazu zwingen, am nächsten Tag wieder irgendwo hinzugehen, sondern ich kenne mich mittlerweile und weiß, okay, an dem nächsten Tag muss ich mir einfach die Zeit lassen, dass ich da mich erholen kann von den vielen Eindrücken, davon, dass ich vielleicht viel gestanden bin oder so, dass ich dann weiß, am nächsten Tag bin ich liebevoll zu mir und gönne mir die Pause, die ich brauche. Und am übernächsten Tag geht's dann halt wieder weiter.
Ja, ja. Was ist denn die Antwort auf deine Schmerzen, die du bekommen hast? Hast du sie bekommen?
Ja, ich habe sie tatsächlich bekommen. Und es war das größte Geschenk für mich, weil ich wusste, ich kann auf mein Bauchgefühl hören. Das war für mich das Allerwichtigste. Mir war total egal, welche Diagnose ich bekomme, ob das chronisch ist oder ob man das behandeln kann. Es war für mich einfach das Allerwichtigste, dass ich wusste, ich habe mir das alles nicht eingebildet. Ich wusste, irgendwas stimmt nicht und mein Gefühl war richtig. Das,
Ich habe gerade Gänsehaut.
Ja, also ich bin da auch immer noch unglaublich dankbar, auch wenn ich weiß, es ist chronisch. Es gibt nicht wirklich eine Therapie dafür, weil es noch sehr, sehr unbekannt ist.
Okay.
Und zwar sind es Gefäßkompressionssyndrome.
Okay.
Was bedeutet, dass zum Beispiel die Nierenvene oder die Beckenvene abgeklemmt sind und dadurch das Blut nicht richtig zirkulieren kann.
Ja.
Und dadurch versucht der Körper, das zu kompensieren, indem er Umgehungskreisläufe schafft durch Krampfadern.
Mhm.
Und diese Krampfadern können ebenfalls wieder dazu führen, dass man Schmerzen hat, weil die drücken dann auf Nerven drauf und dann sind die Nerven dauergereizt. Mhm. Und ja, da gibt's einfach, also das ist sehr unbekannt noch hier in Deutschland. Und ich hatte erst Fehldiagnosen wie Fibromyalgie oder Endometriose und ja, hatte das Glück, dann wirklich zu einem Arzt zu kommen, der das dann rausgefunden hat, dass da noch was anderes ist und dass diese Zusammenhänge festgestellt hat. Und ja, also ich habe dann da auch eine Selbsthilfegruppe gegründet und kenne da mittlerweile sehr, sehr viele Frauen. Die meisten, die tatsächlich ja Endometriose, was man ja mittlerweile wirklich kennt, weil das ja viel in den Medien auch berichtet wird, Gott sei Dank, da viel Aufklärung stattfindet.
Ja.
Und ja, viele, die Endometriose als Diagnose haben und bei denen es eben nicht besser wird durch OPs, die haben oft diese Gefäßkompressionssyndrome.
Okay.
Und ja, deswegen ist es mir da auch ein totales Anliegen, ja, da auch so ein bisschen dazu beizutragen, dass mehr über diese Erkrankung bekannt wird, damit eben auch mehr Ärzte sich damit beschäftigen.
Ja.
Weil momentan sind es wirklich so, ja, 3-4 Ärzte.
Ja.
Und man, die Patientin müssen wirklich sehr lange Fahrten auf sich nehmen, um dann da diese Diagnose erhalten zu können. Und so war das auch bei mir, dass ich halt wirklich 800 Kilometer quer durch Deutschland gefahren bin, um diese Diagnose zu bekommen.
Ich finde, das ist so sinnbildlich für diesen langen Weg, den du gegangen bist. Also du hast gesagt, 8 Jahre hatte ich Schmerzen und jetzt ist es irgendwie sinnbildlich, diese ewig lange Fahrt nach zu einem Arzt, der dann tatsächlich dir die Antwort geben kann. Also dir auch endlich sagen kann, du, dass nichts mit dir ist falsch, sondern dir eine Diagnose geben kann. Und wie erleichternd das dann wahrscheinlich auch war, eine Diagnose zu haben. Also du hast es auch gerade so beschrieben, dieses Geschenk damit zu bekommen, mein Bauchgefühl stimmt. Was würdest du Menschen raten, die gerade in ähnlichen Situationen sind? Was hat dir in der Zeit geholfen?
Ja, ich kann nur raten, nicht aufzugeben. Und wenn man merkt, man hat keine Energie und keine Kraft mehr, dann ist völlig okay, wenn man eine Pause macht und sagt, ich kann keinen Arzt mehr sehen, ich kann nirgends mehr hinfahren, ich habe meine Batterien sind sowas von leer, ich bekomme die gar nicht mal mehr aufgeladen. Dann wirklich sich eine Auszeit gönnen von diesem Marathon. Und dann, wenn man wieder bereit ist, wieder anfangen zu suchen und nach jemandem, der zuhört und wirklich nicht aufzugeben. Und ich war wirklich oft davor aufzugeben. Also ich war immer wieder, wo ich gesagt habe, ich akzeptiere das jetzt einfach, dass irgendwie in meinem Kopf was nicht stimmt mit mir oder keine Ahnung, dass mit mir was nicht stimmt. Mir hat geholfen, also ich kam mir so, ich hatte total Probleme damit, nichts tun zu können so. Und dass auch ja niemand irgendwie mir da was an die Hand gegeben hat. Und da hat mir total geholfen, in die Aktion zu kommen. Also ich halt als Typ bin halt eher so eine Macherin und ich drehe dann halt durch, wenn ich halt nur da sitze und warte, dass halt irgendjemand mit einer Diagnose halt dann kommt. Und dann habe ich wirklich sehr, sehr viel eben ausprobiert. Also von Ernährungsumstellung, wirklich, ich bin mittlerweile vegan und versuche auf Gluten zu verzichten, habe Kurkuma viel genommen, weil das gegen Entzündungen gut hilft, habe auf Laktose verzichtet, habe ja mit Nahrungsergänzungsmitteln, habe ausprobiert, Homöopathie, Osteopathie, TCM, Akupunktur, also das waren so meine Dinge, wo ich in die Aktivität kommen konnte, weil ich es nicht ausgehalten habe sonst. Und habe dadurch aber mir auch ja, auch Wissen angeeignet, was ich, glaube ich, sonst überhaupt nicht hätte.
Ja,
was auch schön ist. Und dadurch hat sich auch ergeben, dass ich zum Beispiel eine Ausbildung angefangen habe, vor einem Jahr nochmal in so eine ganz andere Richtung zu gehen.
Ja. Das klingt sehr danach, als wärst du so eigeninitiativ geworden und es hätte so deine Selbstwirksamkeit total gestärkt, zu gucken, okay, ich probiere das für mich aus, unabhängig, das, was du ja vorhin schon gesagt hast, unabhängig von dem, was Menschen von außen sagen, ich probiere das aus und ich finde heraus, ob das für mich passt und stimmig ist.
Richtig, genau, weil ich bin ja, im Grunde genommen bin ich ja für mich verantwortlich.
Mhm. Ne? Ja. Was hättest du in der Zeit dir von deinen Mitmenschen gewünscht?
Ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, dass die Mitmenschen mehr Interesse daran gezeigt hätten, an dem, ja, schon Leid, was ich hatte. Ist eigentlich gar nicht unbedingt, dass es jetzt nur in der Vergangenheit ist, sondern auch tatsächlich heute auch noch aktuell ist.
Ja.
Und ja, dass ich, dass der Kampf, dass ich nicht alleine bin auf dieser Reise und bei diesem Kampf, sondern dass, ja, dass da einfach Unterstützung kommt, ne? Und wenn das ist mit, hey, ich habe mal gegoogelt und deine Symptome eingegeben und ne, irgendwie, oder ich habe da, guck mal, da ist ein Arzt, vielleicht ist das noch eine Idee oder so. Das habe ich mir damals sehr gewünscht. Also ich habe mich sehr alleine gefühlt mit allem. Und ja, da kann ich auch wirklich nur raten, wenn man jemanden kennt, der auch chronische Schmerzen hat, dass man vielleicht auch mal fragt, hey, was würde dir helfen? So, ne, von meiner Seite, tut dir irgendwie was gut, weil ich bin gerade selber irgendwie überfordert. Ich weiß, du hast mir irgendwie davon erzählt, dass da was ist und ich weiß, dir geht's oft nicht gut. Aber wie gehe ich damit um? Soll ich es ignorieren oder soll ich dich drauf ansprechen und dich fragen? Ja. Oder ja, und da kam sehr, sehr wenig.
Was glaubst du, woran lag das, dass da sehr wenig kam? Also ich habe jetzt so ein paar Hypothesen im Kopf, also einerseits überfordert, andererseits vielleicht das Ganze nicht ernst zu nehmen, das nicht noch größer zu machen, indem man das, ne, aufbauscht. Also da kommen ja so verschiedene Sachen, aber was glaubst du, woran lag das und was war vielleicht auch das Schmerzhafteste an Reaktionen, die du erfahren hast?
Es ist bei Krankheiten, die man von außen nicht sieht, glaube ich, schwierig für Leute, die einfach nicht wissen oder es kennen, wenn man jeden Tag Schmerzen hat, das zu verstehen und zu begreifen.
Mhm.
Ne? Ja. Weil man sieht es einfach von außen nicht. Ja, also es ist was anderes, wenn jemand sich das Bein gebrochen hat oder was weiß ich, irgendwie einen Ausschlag im Gesicht hat oder irgendwas.
Ja.
Aber jemand, der halt auf zwei Beinen steht und wenn man halt trotzdem versucht, ja, den Alltag einigermaßen bewältigt zu bekommen und auch mal versucht, die Schmerzen zu vergessen und dann halt auch mal irgendwie Quatsch macht und lacht oder so, ne, dann ist es für Außenstehende teilweise so wie ich gemerkt habe, sehr, sehr schwierig zu verstehen, hey, die Person, die ist krank. Mhm. Und die Person, die hat Schmerzen. Mhm. Ne? Und zu verstehen, ja, wenn ich sitze, wenn ich stehe, wenn ich laufe, ne, so, ja, hast du immer Schmerzen? Also auch wenn du schläfst, auch wenn du morgens aufwachst oder wenn du abends ins Bett gehst oder wenn du im Kino sitzt oder wenn du Auto fährst. Mhm. Also das ist, glaube ich, der größte Punkt, dieses nicht begreifen können, mhm, und vorstellen können. Mhm. Und dadurch wird es dann, glaube ich, auch nicht so ernst genommen.
Mhm. Mhm. Was ich eigentlich ziemlich krass finde, wenn, weil ich das nicht sehe, spreche ich dir das ab, obwohl ich gar nicht in deinen Körper stecke. Also diese Bewertung und Beurteilung von außen, als könnte ich mir darüber eine Meinung bilden, wie es gerade in deinem Körper aussieht und wie sich das anfühlt. Das ist ja eigentlich was total auch übergriffiges.
Ja, weil, total, aber weil man es nicht wahrnehmen kann, ne? Das ist halt das. Und aber das ist ja jetzt nicht nur unbedingt bei Krankheiten so, sondern wir gehen ja alle durch die Welt, ne? Und haben Begegnungen mit Menschen und dann denken wir, hey, was ist denn mit dem oder mit der los? Warum, mhm, verhalten die sich so oder warum gucken derjenige so böse oder so, ne? Mhm. Wir können ja nie reingucken. Wir wissen nie, was, mit was, ja, mhm, muss sich die Person gerade auseinandersetzen, ne? Also,
ja, total. Ja, und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, eben von dem eigenen Standpunkt wegzugehen und zu sagen, also ich habe jetzt gerade überhaupt gar keine Ahnung, also auch was deine Erkrankung beispielsweise oder deine Schmerzen betrifft, ich habe davon überhaupt gar keine Ahnung, aber ich glaube, und das ist das, was du auch gerade gesagt hast, übergreifend Interesse an anderen zu zeigen und prinzipiell ernst zu nehmen in dem, wie sie sind, was sie haben und Dinge nicht abzusprechen.
Ja, ja.
Würdest du da noch was anfügen?
vielleicht einfach ein Tipp für Angehörige von, mhm, mhm, ja, chronischen Patienten, dass man ja nicht unbedingt mit Ratschlägen um die Ecke kommt, so von wegen, hey, geh doch einfach öfter mal raus an die frische Luft, mhm, oder probier's doch mal mit Vitamin D. Mhm. Also das ist für Menschen, die chronisch krank sind, ist es ja sehr, sehr schwer, sowas immer wieder zu hören, mhm, weil man kann davon ausgehen, dass jemand, der chronisch krank ist, sich mit all diesen Dingen schon beschäftigt hat und ausprobiert hat.
Ja. Dieser Spruch ist so alt, aber ich finde, der trifft immer wieder zu. Ein Ratschlag ist immer noch ein Schlag.
Ja.
Und ja, das einfach zu
unterlassen. Es ist natürlich immer lieb gemeint und vielleicht auch ja aus einer Situation raus, dass derjenige nicht weiß, was er sonst irgendwie dazu sagen soll oder so. Mhm. Aber dieses Bewusstsein, dass man damit jemanden auch verletzen kann, wenn man solche Tipps gibt, ne? Oder wenn man zum Beispiel das dann auf sich selber dann immer bezieht, ne? Also wenn da jemand ist, der eine Erkrankung hat, die einfach nicht behandelbar ist, mhm, und sagt, oh, ich hatte eine total schlechte Nacht, und dann kriegt man zum Beispiel gesagt, oh ja, du, ich schlaf aber auch oft nicht gut oder so.
Ah ja.
Ne? Dieses auf sich beziehen oder, mhm, ah ja, ich hatte gestern auch Kopfschmerzen und so, ne? Das ist dann auch, wo man, wo wir wieder bei dem Thema sind, man wird nicht gesehen. Also ja, wenn ich in solchen Situationen bin, wo ich solche Antworten bekomme, da weiß ich, okay, da muss ich gar nicht mehr weiterreden oder dieses Bedürfnis, mich derjenigen Person zu öffnen, wie es mir gerade geht, bringt überhaupt nichts. Ja. Und dann lasse ich es bleiben. Weil,
und das ist aber vielleicht,
ich einfach weiß.
Ja.
Ja.
Ich finde, das ist ein total guter Tipp, vielleicht auch an Menschen, die damit zu tun haben, zu sagen, okay, es gibt Punkte, also wenn die und die Antwort kommt, dann kannst du eigentlich wissen, sprich nicht weiter, geh gar nicht, also sich gar nicht die Mühe zu machen, da diese Energie reinzugeben, sondern da geht es ja auch viel darum, so diese Energie zusammenzuhalten, die Kräfte zusammenzuhalten und dann zu sagen, es gibt Menschen, denen brauche ich das nicht erklären und das ist auch okay so.
Ja, also das auf jeden Fall. Wenn ich jetzt so rückblickend überlege, wie es bei mir war, war es schon so, dass ich eigentlich eine Person, die jetzt zum Beispiel vielleicht das noch nicht alles wusste, so von mir, dass ich da natürlich aufklären wollte oder auch aufgeklärt habe. Aber oft ist es dann teilweise, also manche verstehen das dann und können das dann auch irgendwie abspeichern, so, ah, okay, die Marlene, die hat eine chronische Erkrankung und da klappt dann halt vielleicht nicht alles so, wie es ja ansonsten eigentlich bei anderen Leuten klappt, die eben da nicht so eingeschränkt sind. Und bei anderen ist es halt so, die können sich das nicht so ganz abspeichern. Und dann kommt halt, ah ja, dann gute Besserung, ne, wenn es einem irgendwie nicht gut geht. Oder dann kommen halt eben diese gut gemeinten ja, Tipps, ne, so von wegen, ja, ess doch vielleicht mal Fleisch, vielleicht geht's dir dann besser und es liegt nur daran, dass du vegan bist. Und teilweise sind es Leute, die ich schon aufgeklärt habe und die dann halt trotzdem einfach ja nicht anders können. Und da weiß ich dann, okay, da grenze ich mich dann wirklich ab, auch bezüglich dem Thema. Ne? Also ich kann dann mit den Personen über andere Themen sprechen, aber eben nicht ja über meine Erkrankung oder wie geht's mir gerade heute.
Ja, du hast auch vorhin darüber oder davon gesprochen, dass du hochsensibel bist. Und das ist ja nun auch etwas, was man von außen nicht sieht, was ja auch noch relativ, ich sage jetzt mal relativ neu ist. Wie macht sich das bei dir? Wie zeigt sich die Hochsensibilität? Und wie gehst du damit um?
Ja, also als kleines Kind war das wirklich schon so, dass ich da sehr einfühlsam war und wirklich sehr starke Gefühle habe. Und die mich teilweise auch wirklich ja sehr einnehmen. Und ich habe mich auch lange Zeit davon sehr, also ich hatte das Gefühl, meine Gefühle kontrollieren mich und ich kann meine Gefühle nicht kontrollieren, so rum. Ja. Und ja, das hat einfach schon mit so Kleinigkeiten angefangen, dass ich sehr geräuschempfindlich bin, sehr lichtempfindlich. Also es war als Kind schon, dass ich zum Beispiel nicht schlafen konnte, weil ich natürlich als Kleinste früher ins Bett musste. Und ich habe dann aber halt alle Unterhaltungen und Geräusche und den Fernseher und alles wahrgenommen und gespürt, auch körperlich. Und konnte nicht schlafen, ne? Und bin dann natürlich dann wieder aus meinem Kinderzimmer raus und habe gesagt, ich kann nicht schlafen, weil der Fernseher ist zu laut oder sowas. Und ja, wurde da dann aber zurückgewiesen, so von wegen, ja, der Fernseher ist nicht laut und mach einfach die Augen zu und leg dich hin, dann schläfst du schon. Das waren so die ersten frühen Erfahrungen, wo ich gedacht habe, mit mir stimmt was nicht oder ich werde nicht gesehen, so in meinen Bedürfnissen, die ich habe.
Und ernst genommen vor allen Dingen.
Stimmt, ja, genau. Und ernst genommen. Und ja, also auch sehr, was Musik angeht, sehr ja empfindsam dafür. Also ich kann meine Emotionen total mit Musik steuern. Also das ist irgendwie auch ganz witzig, weil wenn ich traurig bin oder schlechte Laune habe, dann ja, wirkt Musik einfach extrem gut auf mich, ne? Wenn ich da dann ja eher so ein paar lustige Lieder auflege, dann bin ich auch wieder so voll da und hab Spaß. Oder ich war auch mal früher mit Freunden im Kino und ich weiß noch, der Film hat noch gar nicht angefangen. Also das kam einfach nur die erste Szene, und es war einfach eine Kameraführung über so eine Wiese drüber, wo man über so eine Wiese geflogen ist, mit einem Lied, und ich bin in Tränen ausgebrochen und alle neben mir so, hä, Marlene, was ist denn jetzt mit dir los? Ist doch überhaupt nichts passiert? Und ich so, boah, ich habe gerade so ein Glücksgefühl in mir, was einfach dieses Bild und die Musik ausgelöst hat, also auch diese Naturverbundenheit. Ja. Die Natur schenkt uns so tolle Dinge, so wunderschöne Sachen, wo ich wirklich manchmal dastehe und Tränen in den Augen habe, weil es mich so berührt und ich das so fühlen kann.
Ich bin ganz bei dir.
Und ja, und das sind halt auch sehr schöne Dinge, die man dadurch erleben kann. Und gleichzeitig sind es auch Sachen, wo ich dann gemerkt habe, dass ich auch schnell überfordert sein kann, weil einfach zu viele Eindrücke auf mich einprasseln. Wenn ich in der Stadt bin oder irgendwo eine Ausstellung besuche oder sowas, wo einfach viele Menschen sind, viele Geräusche, viele Dinge, die ich wahrnehme, eben durch Sehen, Hören, Riechen.
Auch Stimmungen, finde ich.
Genau, auch Stimmungen. Also wenn man in einen Raum reinkommt mit Leuten, empfinde ich sofort, okay, da ist gerade irgendwie eine Anspannung oder da ist eine Sicherheit zu spüren. Genau, also gut, dass du das sagst. Also ich fühle sehr viel.
Ja.
Ja, aber man muss auch damit irgendwie umgehen lernen.
Das ist halt die
Intensität. Am Anfang
Intensität,
konnte ich das gar nicht.
Ja, die Intensität ist halt so hochgeschraubt. Also ich finde, also ich erlebe das selber auch. Also die Gefühle sind mal 300, mal 400. Oder auch die Stimmungen wahrzunehmen und eben noch nicht dieses Schutzschild zu haben. Ja, also wie du vorhin schon gesagt hast, ich habe dann auch immer gedacht, mit mir stimmt irgendwas nicht und irgendwie ist das nicht real, in Anführungszeichen. Und dann hat man eben eine Antwort und weiß, ah, ich kann viel besser damit umgehen. Ich muss meine Schutzschilder viel eher hochziehen. Ich muss viel eher in die Ruhe gehen. Ich brauche andere Dinge als vielleicht andere Menschen. Und da haben wir es ja wieder mit diesem Vergleichen, mit dem Beurteilen, Bewerten. Nur was für andere Menschen passt, heißt noch lange nicht, dass es für mich passt. Wenn jetzt jemand auch noch nicht so richtig weiß, okay, Hochsensibilität, was könnte ich da eigentlich machen oder wie fällt mir das auf? Was wären so deine drei Marker?
Also du meinst jetzt, wo man davon ausgehen kann, dass man hochsensibel ist, oder?
Naja, woran du das für dich festgemacht hast. Also was waren so die Punkte? Du hattest schon gesagt, die Geräusche, du bist so geräuscheempfindlich, lichtempfindlich, die Gefühle spürst du sehr, sehr stark, auch Stimmungen im Raum. Gibt's noch was?
Ja, also ich glaube, dass es mit den Geräuschen auf jeden Fall eins von den ersten Dingen war. Die mich so haben anders sein lassen. Also das auf jeden Fall. Ja, ich versuche gerade die richtigen Worte zu finden. Es ist schon so, dass ja, natürlich sehr dieses Mitgefühl, also zumindest bei mir sehr stark ist, also die Empathie und das sich hineinversetzen in andere Lebewesen, also jetzt gar nicht unbedingt Menschen, sondern auch Tiere oder Pflanzen. Also es ist ja auch sehr oft so, dass Hochsensible wirklich auch sehr in kreativen Bereichen tätig sind, ne? Also oft musikalisch, künstlerisch, da sehr ihre Emotionen durch Musik auch ausdrücken oder durch Kunst oder auch durchs Schreiben. Das ist auch noch oft so eigentlich ein ganz gutes Zeichen, wo eigentlich auch nie so sehr täuscht. Also bisher waren viele, die da in die Richtung sehr aktiv waren, die ich kennenlernen durfte, auch wirklich sehr sensibel oder auch hochsensibel. Und oft ist auch diese starke Naturverbundenheit da, dass man merkt, dass man so die Natur auch so als Regulator braucht, wenn es einem nicht gut geht, dass man da seine Energie sehr gut wieder aufgeladen bekommt, wenn man sich draußen aufhält, wo einfach wirklich ja auch Ruhe und Stille ist. Und wenn man eher nicht so der Typ ist, dass man gerne sich in das Großstadtleben reinschmeißt.
Ja, ja. Und wir hatten heute viel, oder du hast öfter mal gesagt, dieses Anderssein, das hat dich auch immer wieder begleitet, ist dir begegnet, du hast das Gefühl bekommen. Wie ist es heute für dich, wenn du über, ich setze es mal in Anführungszeichen, Anderssein sprichst und darüber, wie denkst du darüber heute?
Es ist auf jeden Fall, dass ich merke mittlerweile, dass ich einfach bei mir bleiben sollte. Ja, nicht so vergleichen, sondern wirklich ja für sich eingestehen und bei sich bleiben. Und das, was einem selber gut tut. Und ja, sich selber auch treu bleiben.
Wenn du Anderssein in einen Satz packen müsstest, wie würde dieser Satz lauten?
In einem Satz, okay. Das ist jetzt echt nicht einfach, weil ich einfach so viele Gedanken gerade im Kopf habe.
Ja.
Sich selbst und wie man ist als Geschenk wahrnehmen.
Es beschreibt ja auch irgendwie all das, was du heute so über das Gespräch über beschrieben hast und auch immer wieder erwähnt hast, dass das eine sehr lange Reise war, aber irgendwie ja auch die beste Reise, die du antreten konntest, nämlich zu dir selber die Antworten bei dir zu suchen, auch wenn die Fragen manchmal schmerzhaft sind oder unbequem oder irgendwie man denkt, pff, man hat es vielleicht auch zwischendurch mal satt. Also ich habe vorhin auch so gedacht, ja, manchmal hat man es auch satt so von sich selber. Und dann ist es, glaube ich, auch okay, eine Pause zu machen. Also mit sich selber beschäftigen ist auch anstrengend. Und ich habe dann auch manchmal so dieses Gefühl von, oh, ich habe echt die Schnauze voll, jetzt mir reicht's. Und dann darf das, glaube ich, auch mal pausieren. Und genau, und das ist ja das, was du heute auch so beschrieben hast. Es ist nicht unbedingt ein leichter Weg, aber wenn ich mich nicht mit mir beschäftige, heißt das nicht, dass es der leichtere ist.
Genau, also ich kann dir da total zustimmen. Es ist auch überhaupt nicht so, dass man da irgendwie voll der Profi wird oder perfekt ist. Ich bin auch überhaupt absolut gar nicht perfekt und ich kriege das auch nicht jeden Tag hin. Es ist wirklich, aber das muss, das anzunehmen ist halt auch so ein Thema. Ich finde mich manchmal immer noch total doof. Und nerv mich dann irgendwie selber und denk, boah, ich kann mich heute selber nicht leiden. Und es gibt immer wieder Situationen, wo ich es überhaupt gar nicht gut hinbekomme, in meiner Mitte zu bleiben und wo ich wieder in meine Muster reinfall, obwohl ich sie eigentlich kenne. Und sicherlich sind da auch noch irgendwo Sachen, die kenne ich noch gar nicht. Ja. Also der Weg ist ja nie zu Ende. Und mir hat es aber total geholfen, zu verstehen, dass das eben ein Weg ist und dass ich immer wieder was Neues über mich hinzulernen kann und dass das eigentlich voll interessant ist. Also was ist interessanter, als immer mehr über sich selber rauszufinden? Und natürlich bin ich noch von außen, ich bin jetzt nicht so, alles, was man über mich sagt oder zu mir sagt, ist mir total egal. Mhm. Also davon bin ich auch noch total weit entfernt. Mhm. Und ich nehme viele Dinge auch dann teilweise total persönlich und mache mir da dann mega den Kopf drüber. Ja. Ja. Aber ich habe jetzt so ein paar Tools, die ich dann anwenden kann, wenn ich merke, okay, ja, da bin ich jetzt gerade wieder irgendwie an der Stelle, da komme ich nicht weiter oder damit kann ich gerade nicht gut umgehen. Und mal klappt's halt besser und mal klappt's halt schlechter. So, das ist, ja, wir sind jeden Tag anders und teilweise verändert sich das stündlich, oder?
Total. Und es ist aber dieses Anderssein, umfasst, kommt wieder dieses Anderssein, was ja aber total schön ist. Also, das kann jetzt so sein, aber es kann in einer Stunde eben auch anders sein. Und ich glaube eben dieses, ich werde nie Dinge perfekt machen, auch wenn ich meine Muster kenne. Es wird immer wieder Dinge geben, die ich nicht kann, auch nie können werde oder die mir immer wieder begegnen. Und ich glaube, das ist ja aber dieser Weg, wenn ich mich mit mir selber beschäftige, ich kann es viel besser einordnen und annehmen und irgendwie auch nachsichtig und wohlwollend mit mir sein. Okay, dann ist es heute so. Und ich will ja gar nicht diesen Perfektionismus erreichen. Ich glaube, das hat diese Auseinandersetzung mit sich selbst ja gar nicht, dass man einen Perfektionismus erreichen möchte, sondern eben weiß, okay, ich bin ein Mensch mit Ecken und Kanten und mal gelingt es mir besser und mal nicht. Und das ist irgendwie auch die Sinuskurve des Lebens.
Ja, es ist immer eine Achterbahnfahrt.
Ja, und mal genießt man die und mal wird einem auch zwischendrin vielleicht mal schlecht.
Ja, ja, das kann passieren auf jeden Fall. Und es passiert aber jedem.
Genau, und es passiert jedem Menschen. Ja, also, absolut. Ja. Ich würde jetzt zu der Frage kommen, die mein Gast zuvor gestellt hat. Und die Frage lautet, was ist deine allererste Erinnerung?
Meine allererste Erinnerung ist tatsächlich, und es ist nur ein Gefühl, dass mir als Kleinkind mit einem Plastiklöffel beim Füttern immer links und rechts so über den Mund drüber gegangen ist. Ne? Ah, so, also wenn man den Löffel mit dem Brei oder mit dem Essen reinbekommt, ne? Und dann wird immer links und rechts nochmal so abgewischt, so über den Mund abgewischt mit einem Plastiklöffel. Ja. Und dieses Gefühl fand ich immer super unangenehm.
Mhm. Ja.
Also das hat, also es war so, ja, ich konnte mich da aber noch nicht so richtig äußern halt, weil keine Ahnung, wie alt ich da war. Ja. Aber das ist wirklich so die früheste Erinnerung, so ein Gefühl, was ich habe, dass ich das echt nicht leiden konnte beim Füttern, dass mir da links und rechts über den Mundwinkel mit dem Löffel drüber gefahren wurde.
Kannst du dieses Gefühl beschreiben, was du dabei hattest?
Es ist einfach nur so, das ist unangenehm. Es hat irgendwie gekratzt.
Ja, so ein kratziges Gefühl. Ja, total. Mhm. Ja, aber spannend, wie man das gar nicht so auf dem Schirm hat. Also, wie man sich ja auch, also, wie sehr ich mich auch versuche, in andere hineinzuversetzen, ich werde es ja nie verstehen können, wie jemand anderes sich fühlt. Jetzt habe ich das gerade so gedacht, ne, dass ich dachte, ah ja, Mensch, könnte man ja auch mal dran denken. Aber dass einem das gar nicht, da kommt man gar nicht drauf. Also wenn man nicht viele unterschiedliche Menschen fragt, dann glaube ich, erfährt man auch solche Sachen nicht.
Ja, das stimmt. Und es ist natürlich, klar, damals konnte ich noch gar nichts sagen dazu. Mhm. Ne? Und ja, dann, jetzt ist es natürlich so, wir können miteinander kommunizieren. Mhm. Ne? Und niemand kann hell sehen, niemand kann in jemanden reingucken. Ja. Aber dafür können wir kommunizieren und wir können uns dem anderen gegenüber mitteilen, damit derjenige sieht oder versteht, was in einem vorgeht.
Ja, und das hattest du heute auch schon im Gespräch erzählt. Und manchmal ist man dann einfach überrascht und irritiert und dann kann sich auch ein Konflikt in Luft auflösen. Also sich auch da getrauen, Dinge anders zu machen. Also ich glaube, was ich so aus dem Gespräch heute so mitnehme oder was so meine Überschrift ist, ist mutig anders zu sein. Würdest du dem zustimmen?
Kannst du es gerade noch mal kurz wiederholen, ja, weil du warst weg.
Ich habe gesagt, so die Überschrift für dieses Gespräch ist für mich dieses mutig anders zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Sich viel zutrauen, also wirklich auch mal sich zutrauen, für seine eigenen Grenzen einzustehen, aber auch den Mut zu haben, über den Tellerrand hinaus zu schauen und vielleicht auch mal einen Schritt rauszuwagen.
Total. Ich glaube prinzipiell, sich nicht weniger zuzutrauen, sondern sich immer prinzipiell erstmal mehr zuzutrauen. Ich glaube, das würde uns allen ganz gut tun.
Ja.
Jetzt bist du an der Reihe, meinem nächsten Gast eine Frage stellen zu dürfen.
Oha.
Man will dann auch wahrscheinlich eine ganz besondere Frage finden. Das macht es wahrscheinlich manchmal auch ein bisschen schwer.
Ja gut, manchmal sind aber auch ganz einfache Fragen schwer zu beantworten.
Ja, absolut. Ja.
Vielleicht einfach auch, gibt es etwas, wo du schon immer gerne machen würdest, aber das Gefühl hast, du brauchst jemanden anderes dafür?
Also gibt es etwas, was du gerne machen wollen würdest, aber das Gefühl hast, du brauchst jemanden anderen dazu?
Mhm.
Stimmt das so?
Ja. Also okay. Im Prinzip, vielleicht hat man ja schon immer irgendwie was, wo man sagt, oh, das wollte ich schon immer mal machen, aber man traut sich, das nicht alleine zu machen. Sondern hat das Gefühl, ich bräuchte jemanden an meiner Seite, der das mit mir zusammen macht, oder jemand, der mich bestätigt und mir so noch so den letzten Antrieb oder Schubser gibt, damit ich das auch wirklich mal mache.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Antwort.
Ich auch.
Und bevor wir jetzt zur letzten Frage kommen, Marlene, danke ich dir für diese sehr bunte Reise durch verschiedene Themen. Ich danke dir dafür, dass du mich auf deine Reise auch mit deinen verschiedenen Schicksalsschlägen mitgenommen hast und mir diesen Einblick gewährt hast, auch in deine herausfordernden Lebensbereiche. Ich finde es total schön zu sehen, wie du eigentlich in allem, so das, was du beschrieben hast, so dran bleibst, deinen Weg versuchst zu gehen, auch wenn du Träume dafür zurücklässt und irgendwie dein Optimismus, den du trotz allem so in dir trägst. Also vielen lieben Dank für das Gespräch mit dir.
Ja, danke dir auch, dass wir uns hier so schön unterhalten konnten.
Ja, und dann würde ich vorschlagen, enden wir mit der Frage, mit der wir auch begonnen haben. Wer bist du?
Ich bin, glaube ich, eine sehr positive Person, die nicht aufgibt und auf dem Weg ist, sich immer besser kennenzulernen.